erbitten, der es ja viel leichter hat als Onkologe, weil bei ihm sind praktisch alle schon diagnostiziert, da haben die Urologen ja schon vorgearbeitet und sie schicken dir die Leute bereits mit dem nachgewiesenen Prostatakarzinom. Bitte, Milch.
Also zuerst einmal vielen Dank an den Vorsitzenden, dass ich hier über das PSA sprechen darf, dass er wirklich eine Domäne der Urologen ist, und ich freue mich besonders darüber und möchte ihm als Internist einen kleinen Beitrag zur Debatte leisten. Und es freut mich auch, dass ich wirklich nahtlos an den Vortrag von Wolfgang Höttl anschließen kann, allerdings auf einem völlig anderen Gebiet, und ich werde Ihnen gleich erklären, warum. Das, womit wir uns internistische Onkologen begonnen haben, im letzten Jahrzehnt intensiv zu beschäftigen, ist ein völlig anderes Stadium des Prostatakarzinoms. Und Sie sehen hier auf diesem Slide noch einmal ganz schön aufgezeigt die verschiedenen Stadien des Prostatakarzinoms, von einem asymptomatischen zu einem symptomatischen, von einem nicht metastasierenden zu einem metastatischen, von einem kastrationssensitiven zu einem kastrationsresistenten Karzinom. Und da, wo wir uns in den letzten Jahren intensiv damit beschäftigt haben, ist diese Phase, diese letzte Phase am Übergang von asymptomatischen zu symptomatischen Patienten bei metastasierten kastrationsresistenten Prostatakarzinoms. Und interessanterweise, das ist jetzt ein komplettes, die Amerikaner würden sagen, switching the gears zwischen den Vorträgen, aber trotzdem ist das vorletzte Tier mit dem Stress Promoting Factor des PSA bei diesen Patienten genauso der Fall. Und trotzdem ist das PSA ein wichtiger Tumormarker und ein wichtiges Hilfsmittel, wenn es richtig interpretiert wird. Und die Daten dazu möchte ich Ihnen zeigen. Also kurz eine Übersicht, worüber möchte ich sprechen. Wie messen wir den Therapieerfolg beim fortgeschrittenen Patienten? Spielt das PSA da eine Rolle? Wie schaut es im Kollektiv aus? Wie schaut es im individuellen Patienten aus, das ja für die tägliche Praxis wesentlich wichtiger ist? Gibt uns der PSA-Anstieg einen Hinweis auf die Notwendigkeit zur Intervention, zur Einleitung einer Therapie im kastrationsrefraktären Stadium? Gibt er uns eine Hilfe in der Therapiebeendigung oder in der Therapieumstellung? Und da werde ich wahrscheinlich doch so viel Zeit brauchen, dass ich die letzte Aufgabe dann ganz dem lieben Kollegen Schatzl überlassen darf. Warum hat dieses Gebiet, diese späte Phase des Prostatakarzinoms in der letzten Zeit viel Aufmerksamkeit erraten? Warum ist es wichtig, dass man darüber spricht? 2004 erst sind im New England Journal zwei Landmark Studies erschienen, die wirklich eindeutig gezeigt haben, dass das Prostatakarzinom eine chemotherapieempfindliche Erkrankung ist, und das Docetaxel ist heutzutage der Standard in diesem Stadium. In jüngster Zeit heuer allein sind zwei Substanzen in dieser Indikation neu registriert worden, nämlich eine neue Hormontherapie, das Abiraterone-Acetat, das Cabazitaxel, ein neues Taxan. Es gibt positive Phase-3-Studien bei einer knochenstärkenden Substanz, und eine neue Hormontherapie ist ebenfalls am Horizont. Also es tut sich einiges, und für alle diese Etablierung dieser neuen Therapieformen braucht man natürlich klinische Studien. Warum ist das beim Prostatakarzinom eine so viel größere Herausforderung als bei anderen Tumorerkrankungen? Weil eben ein Großteil der Patienten mit Prostatakarzinom keine messbare Erkrankung hat. Und wir brauchen deswegen Biomarker. Wir brauchen auch das PSA als derzeit best untersuchten Tumormarker, um den Therapieerfolg bei diesen Patienten zu messen und auch die Indikation zur Therapieeinleitung abzuschätzen. Sie sehen, das sind drei große Serien. Eine kleinere aus dem Memorial Sloan Kettering Center mit 124 Patienten, und eine große, diese TAX-327-Studie, eine der Docetaxel-Studien, und ich werde da im Lauf immer wieder auf Daten dieser Studie zurückkommen, weil sie uns eben ein wirklich großes Kollektiv an Patienten bietet und das natürlich die Voraussetzung ist, wirklich vernünftige Beobachtungen zu machen. Ich möchte Ihre Aufmerksamkeit dahin lenken, dass eben ein nur ein, wirklich ein kleiner Prozentsatz, ungefähr 20% der Patienten, eine messbare Erkrankung hat. Das ist völlig anders als in allen anderen, Tumorarten, weil eben viele Patienten nur ein steigendes PSA bzw. die meisten Patienten lediglich Knochenmetastasen haben. Ich möchte sozusagen das Standard, nach denen wir Response-Kriterien bestimmen in diesen Patientenpopulationen, in klinischen Studien, die nach Good Clinical Practice ablaufen, werden definiert durch die Arbeit der Prostate Cancer Clinical Trials Working Group. 2008 ist die zweite Auflage davon erschienen und das ist wirklich die Basis, mit dem wir in diesen vielen internationalen und auch alle länderübergreifenden Studien zusammenarbeiten. Ich möchte Ihnen nur jetzt einige Herausforderungen zeigen, typische Herausforderungen, die eben ganz genau in diesem Paper definiert sind und wo wir sehr froh sind, wo wir uns anhalten können. Das sind zum Beispiel die Herausforderungen des Einschlusses eines Patienten, weil eine Progression der fortgeschrittenen Erkrankung stattgefunden hat und wie tricky da der PSA ist, nicht? Man hat zweimal ein ansteigendes PSA. Wir fordern, dass die Patienten im Abstand von einer Woche diese PSA-Bestimmungen haben. Das dritte PSA sinkt dann plötzlich wieder ab. Ist das jetzt eine PSA-Progression oder nicht? Es ist wahnsinnig schwierig, aber natürlich ganz wichtig, ganz, ganz genaue Kriterien zu definieren, weil nur dann, wenn wir die Kriterien so genau definieren, wird die Patientenpopulation einheitlich. Das ist eine Darstellung des PSA, die auch gefordert wird, vor allem für Phase 1 und für Phase 2 Studien, wo man die Wirksamkeit einer Substanz sehr schön abschätzen kann. Das ist ein sogenannter Waterfall-Plot. Und Sie sehen hier das PSA-Ansprechen von 23 Patienten unter einer Substanz. Wenn die Balken nach unten möglichst hoch sind, sieht man, dass diese Substanz eine wirkliche Wirksamkeit hat. Und das ist die Basis, wo man dann von Phase 2 Studien in letztendlich Phase 3 Studien gehen kann, wo es dann in den meisten Fällen der klinische Endpunkt, das Gesamtüberleben und eine Verbesserung auch der Lebensqualität ist. Eine typische Herausforderung auch die Interpretation von bildgebenden Verfahren in diesen Studien, und damit höre ich damit schon auf. Sie sehen da einen Ganzkörperscan in der Woche 13, wo es zum Auftauchen von neuen Läsionen gekommen ist, die dann aber stabil bleiben unter der Therapie bis zur Woche 25 und dazu parallel den PSA-Verlauf. Also alle diese Herausforderungen sind hier genau dokumentiert, und das ist der Goldstandard, den wir im Moment verwenden für Good Clinical Practice. Aber wie schaut es aus im individuellen Patienten, was ja für uns im täglichen Alltag wesentlich, wesentlich wichtiger ist? Gibt uns der PSA-Response einen Hinweis für einen Benefit durch die Therapie im individuellen Patienten? Die Daten für Docetaxel sind vorhanden, die sind meiner Meinung nach ausreichend, und die möchte ich Ihnen jetzt dann kurz vorstellen. Wichtig ist, und das ist auch wichtig, ich glaube auch, dass sich das wirklich jeder einprägen sollte, dass bevor man einen beim fortgeschrittenen Patienten sozusagen ein PSA-Ansprechen beurteilt oder ein Ansprechen beurteilen kann mittels des PSA, ist ein Abwarten von zumindest 12 Wochen Therapie notwendig. Und da sehen Sie nun das PSA-Verhalten von Patienten unter Chemotherapie in einem Kaplan-Meier-Plot dargestellt. Das sind Daten aus einer großen Docetaxel-Studie. Und was ganz eindeutig ist, die Patienten, die einen Normalwert des PSA unter Therapie erzielen, haben bei Weitem den größten Vorteil durch diese Intervention. Es ist also nicht reine PSA-Kosmetik, die wir da betreiben, sondern der PSA-Decline hat einen eindeutigen Benefit auch für das Überleben der Patienten in dieser Situation. Das ist im Moment die derzeitige Definition, dass wir sagen, wenn der Patient einen PSA-Decline im fortgeschrittenen Stadium unter einer Chemotherapie von 30% erreicht, ist das ein eindeutiger Vorteil für diesen Patienten, und die Therapie hat gewirkt. Somit scheint mir der Vorteil eines PSA-Response unter der Zytoxin gesichert. Wie schaut es unter der Hormontherapie aus? Wie schaut es unter Immuntherapie aus? Hormontherapie immer mit den neuen Substanzen. Wir wissen, dass sozusagen unser Bild des hormonkastrationsrefraktären Prostatakarzinoms ändert sich oder hat sich geändert in den letzten Jahren. Es ist die Produktion der Hormone in den Gonaden und in der Nebennierenrinde, aber auch die Produktion der Tumorzelle selbst, eine intrakrine Produktion, die den Hormon, wo die Tumorzelle ihren Hormonrezeptor selbst stimuliert. All das kann mit neuen Substanzen abgefangen werden, weil eben die Hormonspiegel weiter gesenkt werden können mit einer Substanz, die wir jetzt zur Verfügung haben, und das ist wirklich ein großer Fortschritt mit dem Abiraterone-Acetat. Aber hat ein Absinken des PSA unter dieser Hormontherapie wirklich einen Benefit für diese Patienten? Und können wir sagen, solange das PSA stabil ist, solange der PSA zurückgeht, sollen wir diese Therapie fortsetzen oder nicht? Das sind präklinische Daten, die schon eindeutig zeigen, dass die Exposition von Abiraterone zu einem Absinken des Tumorvolumens und des PSA führt in einem Tiermodell. Und da sehen Sie die Phase, die Waterfall-Plots, die ich Ihnen, das System habe ich Ihnen früher gezeigt, der Phase 1 und der Phase 2 Studien. Also mit diesen Waterfall-Plots, mit diesem eindeutigen PSA-Abfall hat man sich eindeutig wohlgefühlt, in die Phase 3 Studie zu gehen, die letztendlich zeigen konnte im Vergleich mit Placebo bei Patienten nach Docetaxel, dass es durch diese neue Substanz zu einer eindeutigen Verbesserung des Gesamtüberlebens kommt. Auch hier passt eigentlich alles ganz schön zusammen. Es ist die Time to Progression verbessert, es ist das Disease-Free Survival verbessert, es ist auch die PSA-Ansprechrate verbessert. Ein weiterer indirekter Hinweis, dass das PSA in dieser Population eine Relevanz hat. Die genaue Analyse steht noch aus. Eine viel größere Herausforderung ist die Immuntherapie. Und ich möchte Sie jetzt noch einmal zu einem der ersten Slides zurückführen, wo Sie unten eine Therapie gesehen haben, das Sipuleucel-T. Das ist eine Immuntherapie mit dendritischen Zellen, die erste Immuntherapie mit dendritischen Zellen in den USA, die weltweit zugelassen worden ist, letztes Jahr von der FDA. Eine relativ herausfordernde Therapie, auch für alle regulatorischen Behörden, weil es die erste wirkliche personalisierte Therapie ist. Man nimmt den Patienten, man isoliert mit Leukapherese die dendritischen Zellen der Patienten, stimuliert die extrakorporal mit Prostate Alkaline Phosphatase zusammen mit GM-CSF und gibt dann diese aktivierten dendritischen Zellen wieder zurück an die Patienten. Das ist aber nicht die einzige Herausforderung dieser Therapie. Eine weitere Herausforderung dieser Therapie ist, dass es bei diesen Therapien zu keinem PSA-Response oder auch zu keiner Verbesserung des Recurrence-Free Survival gekommen ist. Und das war sicher auch ein Grund dafür, warum die Zulassung dieser Therapie so lange gedauert hat, obwohl sie im Overall Survival einen eindeutigen Vorteil zeigen konnte. Also wir stehen bei der Immuntherapie vor einem Phänomen, dass wir eine Therapie-Response haben, aber einen Therapie-Response, der sich weder im klinischen Progress, ja, also in einer Verbesserung des Progression-Free Survivals zeigt und auch nicht in einer Verbesserung des PSA. Das Gleiche gilt für eine zweite Tumorvakzine, die eigentlich schon aufgegeben worden ist, also ein off-the-shelf-Produkt, wo eben das PSA zusammen mit co-stimulatorischen Molekülen in eine Plasmid-DNA eingebracht wird und dann in eine Packaging-Zelllinie und zuerst in ein Vaccinia-Virus und dann in ein Foulbox-Virus hineinkommt. Eine einfachere Vakzine und die wurde letztendlich resultiert dann beides im Gleichen. Sie sehen da oben noch einmal die extrakorporal stimulierte dendritische Zelle. Hier passiert das Ganze im Körper, nämlich dass diese infizierte Zelle zerfällt und die Aufnahmeprodukte, die dendritische Zelle sozusagen in corpore aktivieren, Und letztendlich passiert das Gleiche. Und es ist auch das gleiche Phänomen, weil diese Vakzine war eigentlich schon aufgegeben, weil es eben keinen BSA-Response gegeben hat, keine Verbesserung des Progression-Free Survivals. Die Erfahrungen, die man beim Cipolla-Zell gemacht hat, haben dann dazu geführt, dass man die Daten noch einmal analysiert hat, einige Jahre später sozusagen noch einmal herausgenommen hat aus dem File. Und wenn man das Overall-Survival anschaut, sieht man genauso bei diesen Patienten eine Verbesserung, eine signifikante Verbesserung des Overall-Survival. Und das NCI hat es eine der wenigen nicht firmengesponserten, sondern wirklich vom NCI gesponserten Studien vergleicht derzeit diese CrossVac-Tricom-Vakzine mit einer niedrig dosierten adjuvanten GM-CSF-Unterstützung mit der gleichen Vakzine, mit einem adjuvanten Placebo gegen einen Vektor. Und wir werden sehen, ob es wie beim Cipolla-CD ebenfalls zu einer Verbesserung des Overall Survival kommt. Ich würde es mir erwarten. BSA und BSA-Doubling-Time als prognostischer Faktor. Wir haben schon früher gehört, dass die BSA-Doubling-Time nicht eine einfache Verdopplungszeit ist, sondern einer logarithmischen Betrachtung unterliegt. Wenn man das BSA und die BSA-Doubling-Time kombiniert bei diesen Patienten, bei den fortgeschrittenen Patienten unter Docetaxel-Therapie, kommt es zu einem deutlichen Unterschied zwischen dem Patienten mit einem höheren BSA und einer geringeren Doubling-Time verglichen mit einem BSA mit einem niedrigeren BSA und einer BSA-Doubling-Time von über 55 Tagen. Also ein Median Survival von 24,7 zu einem Median Survival von 13,8 Monaten. Also nicht nur das BSA, sondern auch natürlich das BSA als dynamischer Faktor. Wenn man sich die Doubling Time bei diesen Patienten unter Chemotherapie anschaut, sieht man auch, je niedriger die BSA Doubling Time, je höher die BSA-Doubling-Time, umso besser das Overall-Survival. Ich möchte zusammenfassen, dass die Messung eines Therapieansprechens bei Patienten mit fortgeschrittenem Prostatakarzinom eine Herausforderung ist, und ich hoffe, dass ich ein bisschen Ihr Interesse für diese Herausforderung wecken habe können und damit Sie sehen, was wir da mitmachen jeden Tag, dass eine 30-prozentige Reduktion des BSA unter Chemotherapie in einem eindeutigen Vorteil für das Gesamtüberleben resultiert, dass eine ähnliche Situation für neue Hormontherapien wahrscheinlich, aber nicht nachgewiesen ist, für Immuntherapien eher unwahrscheinlich, und gerade da sind wir gefordert, neue Biomarker zu finden, wobei zum Beispiel Circulating Tumor Cells sehr, sehr vielversprechend sind, weil sie nicht nur über die Tumormasse eine Auskunft geben, sondern uns auch die Möglichkeit geben, den Tumor molekularbiologisch zu untersuchen. Ich möchte mich noch einmal herzlich bedanken, dass ich darüber sprechen durfte glaube eben, dass obwohl die Vorträge auf den ersten Blick als sehr weit auseinanderliegend erscheinen mögen, es doch einen ganz interessanten Bogen schließt, und danke vielmals für Ihre Aufmerksamkeit.
Danke vielmals, Michael. Gibt es irgendwelche dringenden Fragen an den Onkologen? Ich glaube, ich frage nur höflichkeitshalber, weil wir diskutieren das dann alles gemeinsam. Gut, dann darf ich den Nächsten bitten, das ist der Thomas Endler. Letzten Endes, wir kreuzen alle auf der Zuweisung des PSA an. Du bist Labormediziner, du machst es dann. Und vielleicht gibt es also auch aus deiner Sicht der Dinge da etwas dazu zu sagen hinsichtlich der Genauigkeit, Verfälschungsmöglichkeiten etc. Thomas, bitte.
Ehrwürdigster Herr Vorsitzender, lieber der Christian, meine Damen und Herren, ich möchte mich vielmals bedanken, dass ich hier etwas auch aus der Sicht des Labors sagen kann. Ich werde im ersten Teil ein bisschen das Dilemma der BSA-Bestimmung beschreiben, was da alles in letzter Zeit passiert ist. Aber auf der anderen Seite werde ich Ihnen zeigen, dass sich neue Entwicklungen doch sehr positiv und doch etwas spezifischer entwickeln, sodass neue Aspekte kommen. Ich fange gleich mit einem epidemiologischen Bild an, wie wir es heute schon einmal gesehen haben, so etwas Ähnliches. Und zwar sehen Sie hier, dass seit Beginn der PSA-Bestimmungen, und zwar war das die Habitec-Assays, ist es zu einer Reduktion der Prostatakarzinom, des Auffindens, der Erstauffindens von Prostatakarzinomen mit Metastasen gekommen. Sie sehen, das ist eine dramatische Reduktion bereits bis zum Jahr 2000. Also hat die Prostata, sogenannte Screening möchte ich jetzt sagen, ist zwar jetzt verpönt hier, hat doch scheinbar etwas gebracht, das wir Patienten früher diagnostizieren können. Da sehen Sie hier ein Bild, das PSA von 0 bis 10, und Sie sehen, dass eigentlich hier lauter gesunde Leute sind und dass sowohl im niederen Bereich als auch im oberen Bereich Leute, die kein Karzinom haben, die eine benigne Erkrankung haben, aber nichts Besonderes. Da sehen Sie jetzt Patienten, die kleine Karzinome haben und Sie sehen auch, dass bereits hier bei Werten von um 1 herum einzelne Patienten ein Karzinom haben. Und schlussendlich sind das Patienten mit aggressiven Karzinomen, und der ist besonders der hier herauszuheben, der hier, es ist einer von 10 oder 11 Personen, der hier auch ein aggressives Prostatakarzinom hat bei einem PSA unter 1. Da sehen Sie hier, das ist jetzt im Widerspruch zu einem anderen Diapositiv, was wir heute gesehen haben. Und zwar sehen Sie, dass hier durch das Screening es doch zu einer Reduktion der Sterblichkeit aufgrund eines Prostatakarzinoms gekommen ist. Da hier sehen Sie noch einmal, wenn Sie hier oben schauen, PSA-Wert zwischen 0 bis 1, und wir haben hier ungefähr 11% von diesen Leuten, von allen durchuntersuchten Leuten, haben ein Karzinom. Natürlich, wenn das PSA höher wird, wird auch der Prozentsatz der Patienten mit Karzinom auch etwas höher. Was ist das PSA? PSA ist ein prostataspezifisches Antigen, und es ist eine Seminogelase oder ein Kallikrein 3. Das sind die chemischen Bezeichnungen. Der erste, der das beschrieben hat, war Wang im Jahre 1979, und er hat das PSA aus der Samenflüssigkeit isoliert, und gleich im nächsten Jahrzehnt sind dann eben hat Hybeltech begonnen, es zu testen und es als Immunoassay anzubieten. Es ist eine Serinprotease, und verflüssigt die Samenflüssigkeit, das ist die Aufgabe des PSAs, und wird im Drüsenepithel der Prostata produziert, aber auch in kleinen periuretralen Drüsen wird das ebenfalls produziert. Wir haben auch bei den Frauen können wir PSA nachweisen, das wird fast, aber in sehr geringen Mengen, wird aber nur in den periuretralen Drüsen produziert. Und es gibt einige Publikationen oder wenige Publikationen, dass das auch in Bezug mit dem Mammakarzinom setzen, sind aber nicht als Tumormarker relevant. Und die Bildung des PSAs ist androgenabhängig. Hier sehen Sie die Struktur des PSAs. Es ist eigentlich ein relativ großes Molekül mit 237 Aminosäuren, und an das PSA sind immer eine ganze Reihe von Komplexen hängen daran, wie zum Beispiel das Alpha-1-Antikymotrypsin oder Alpha-2-Makroglobulin, die eben die Aufgabe haben, dass die Aktivität als Protease, ist eine sehr aggressive Protease, inhibiert, erst wenn sie weggespalten wird, dann ist es aktiv und verflüssigt eben die Samenflüssigkeit. Und das ist das freie PSA. Sie sehen das in verschiedenen Größen und verschiedenen Einheiten, aber ich komme später noch einmal darauf zurück. Was ist das PSA? Das PSA, wie das schon eingangs erwähnt worden ist, es ist ein Gewebe- oder Organmarker, sicher kein reiner Tumormarker. Es kann als Tumormarker verwendet werden, wenn es gezielt eingesetzt wird. Wir finden das PSA auch bei Prostata-Gesunden, beziehungsweise hängt es auch sehr oft von der Prostata-Größe ab, zum Beispiel der benigne Prostata-Hypertrophie. Und wenn wir die Substrukturen des PSAs anschauen, und das wird jetzt laufend erforscht, so finden wir, dass einige der Substrukturen oder der eine oder andere Substruktur doch eine Verbesserung in der Diagnostik in Bezug auf das Prostatakarzinom bringen. Ich komme jetzt zu einem sehr komplizierten Thema, aber zu einem Riesendilemma. dass ich hoffe, dass eigentlich ganz unbemerkt eigentlich dahingelaufen ist und keiner wirklich bemerkt hat. Wang hat eben das PSA entwickelt, Heibeldeck hat einen Standard entwickelt und der wurde dann von Chemikern analysiert. Und wir haben mit zwei verschiedenen Methoden, das eine ist die Aminosäuresequenz und das andere ist die Aminosäuresequenz und das ist Massenspektrometrie. Wenn Sie hier diese Zahl anschauen und diese Zahl anschauen, die sind unterschiedlich. Und das hat die Chemiker eben auf die Palme gebracht, da haben sie beschlossen, sie müssen das jetzt kontrollieren, neu erfinden und standardisieren. Und dann hat die WHO begonnen, gemeinsam mit der WHO hat man 1996 begonnen, einen Standard zu entwickeln, der dann 99 fertig geworden ist. Und es hat sich daraus eben das totale PSA und das zweite das freie PSA ist. Diese beiden Standards sind 1999 fertig geworden. Und dieser neue Standard ist dann von der Industrie eingesetzt worden, auch für die Messung, für die verschiedenen Immunoassays. Und erst im Jahre 2003, also relativ spät, ist man draufgekommen, dass Hybridec im Vergleich zu den WHO-Standards viel zu hoch misst. Hier sehen Sie, das hier ist die traditionelle Messung, das ist die Hybridec-Messung und das ist die moderne, heutige oder soll heutige Messung sein, die nach der WHO-Kalibration läuft. Und da sehen Sie, dass dieser Wert hier, der 4, der sogenannte Grenzwert von der Hybridec-Messung, entspricht heute dem modernen Wert von 3,1. Ein Riesenunterschied. Was ist passiert? Wir haben den sogenannten Cut-off-Point von 4 Grenzwert haben wir mit Hybridec ermittelt und der ist damit erstellt worden, haben ihn aber heute in die moderne Zeit übernommen. Das heißt, es kommt zu einer Verschiebung des Kollektivs. Das heißt, früher hat man nur diese Schicht oder diese Gruppe der Leute als krank eingestuft und heute ist die Gruppe, da im 3,1 jetzt der Grenzwert ist und wenn 4 ist, haben wir eine viel größere Gruppe, die wir heute als sogenannt potent, eventuell mit einem Karzinomträger, wenn man das PSA als Karzinom zur Karzinomsuche einsetzt. Jetzt ist in diesem Jahr ist jetzt so eine Tabelle herausgekommen und da sehen Sie hier, der Wert 4 von Hybridec entspricht dem heutigen Wert 3,1 und der heutige Wert 4 entspricht dem Hybridec von 5. Wir reden aber heute noch immer, arbeiten wir genauso wie früher mit dem Grenzwert 4. Hier in einer Studie hat man eben den WHO-Standard, das war eigentlich gar nicht so lange her jetzt, 2006 ist das, hat man verglichen mit verschiedenen Geräten. Und da hier das oberste ist ein Gerät, wo ich annehme, dass das noch, das ist Access von Beckman, das ist eine Firma, die Hybridec gekauft hat, dass das noch nach dem Hybridec-System, es steht leider nirgends beschrieben, es kalibriert ist und sie sind ein wesentlich höher, währenddem die anderen beim totalen PSA liegen relativ eng zusammen. Da hier sehen Sie beim freien PSA eine etwas weitere Streuung zwischen den verschiedenen Standards. Dass die so unterschiedlich sind, das hat verschiedene Gründe, aber das ist, glaube ich, etwas aufwendig jetzt zu erklären. Da hier sind eben die Analysen, da haben Sie, glaube ich, 100 Cern haben Sie untersucht und Sie sehen, dass es doch eine relativ weite Streuung ist zwischen diesen 6 Systemen, aber im Großen und Ganzen ist es, glaube ich, passt es gar nicht so schlecht zusammen. Das sind eben die Werte, die dazugehören. Das haben wir selbst gemacht, wir haben hier einen Architekt, ein System von Abbott, haben wir verglichen mit einem anderen System von das Unicell-System von Beckman und Sie sehen, dass hier interessant, dass die Abweichungen dieser beiden Testsysteme, obwohl sie beide mit dem WHO-Standard, mit dem neuen kalibriert worden sind, doch 15-20% sind. Natürlich bei einem niedrigen Wert von 0,2, 0,3 ist 0,4 bereits ein großer Unterschied. Aber auch bei höheren Werten sehen wir doch relativ große Unterschiede. Es ist immer das Ziel, dass man versucht, das PSA in seiner Wertigkeit etwas zu verbessern. Und wir haben da eine ganze Reihe von Möglichkeiten oder versucht man eben, dass man dann die altersabhängigen Referenzwerte, wir haben sie schon vorher gehört, dann hat man auch das in Bezug gezogen zur Größe der Prostata, dann hat man das auch die Geschwindigkeit der Vermehrung, der Verdoppelung beziehungsweise der PSA hat man auch im Zusammenhang gesetzt mit einer Malignität. Dann hat man eine ganze Reihe von Parametern zusammengefasst, von PSA, freiem PSA, Volumen und so weiter, Anamnese und alles, und hat auch versucht, das eben zu verbessern, die Diagnostik in Bezug auf Prostatakarzinom, Früherkennung Prostata. Und heute versucht man, verschiedene Bestandteile, also Molekularteile des PSAs zu untersuchen, sowohl mit molekulargenetischen als auch mit chemischen oder immunologischen Methoden. Wo ist die Zukunft? Auf der einen Seite versucht man verschiedene Kallikreine aus der Prostata zu gewinnen und sie zu untersuchen und zu testen. Dann gibt es einen molekulargenetischen Test, das ist das BCA3, das ist eine Genanalyse, über die wird Dr. Schatzl danach ein bisschen berichten. Dann gibt es das Pro-PSA, darüber werde ich Ihnen jetzt ein bisschen berichten. Dann gibt es noch ein sogenanntes benignes PSA, das, glaube ich, nicht sehr erfolgreich ausschaut. Und dann gibt es auch ein ganz spezifisches, das heißt RUA, also ein ganz spezifisches Prostata-Antikörper, der heute in der Pathologie eingesetzt wird und mit dem versucht man jetzt Immunoassays auch zu machen. Aber ich habe da noch keine Resultate gesehen. Hier zeige ich Ihnen eine Untersuchung, und zwar sind das jetzt ROC-Kurven, die ich Ihnen einige zeige. Je größer diese Fläche hier darunter ist, umso besser ist der Assay in Bezug auf die Diagnostik bzw. Erkennung eines Prostatakarzinoms. Das heißt, hier haben Sie die Sensitivität und die Spezifität aufgezeichnet. Das sind die sogenannten Receive Operating Curves, mit denen man schaut, wie gut ist ein Test in Bezug auf eine Diagnose. Und da sehen Sie hier, das war vor etwa 8-9 Jahren, hat man angenommen, weil im PSA immer als komplexes PSA auftritt, also wo eben daran verschiedene Proteine gebunden sind, wie zum Beispiel Alpha-1-Antichymotrypsin oder Alpha-2-Makroglobulin, das hat man abgespaltet und hat versucht, das eben hier zu schauen, ob man damit besser das Prostatakarzinom früh erkennen kann. Ist aber nicht der Fall. Es hat sich hier herausgestellt, dass das freie PSA, also der Koeffizient freies PSA zu gesamten PSA wesentlich besser, also geringgradig besser ist, wie das abgespaltene, und dass das natürlich das reine PSA ist nicht so gut. Diesen Weg hat man wieder verlassen. Jetzt ist man auf das Pro-PSA gekommen und hier haben Sie wieder so ein PSA-Molekül. Da sehen Sie das PSA und hier haben Sie eine ganze Reihe von Aminosäuren, die an dem PSA dranhängen, und das ist das 7-Pro-PSA. Es sind 7 Aminosäuren. Was passiert mit diesen 7 Aminosäuren? Auf der einen Seite wird es abgespalten, ja, vollständig, und es entsteht daraus das PSA, das aktive Enzym, das eben die Seminogelase, die Seminogelase eben aktiv ist und eben praktisch das Prostata-Sekret verflüssigt. Ein Teil davon entwickelt sich zum 4-Pro-PSA. Im Weiteren wird das 4-Pro-PSA wieder weiter abgespalten, es kann wieder auch wählen zum PSA, aber auf der anderen Seite entsteht daraus das 2-Pro-PSA, und dieses 2-Pro-PSA kann nicht mehr weiter abgebaut werden, das bleibt einfach bestehen, it's truncated, also es bleibt hängen, es zirkuliert und wird dann, wie es ausgeschieden wird, weiß ich nicht, aber es ist praktisch nicht aktiv. Da sehen Sie, dass die verschiedenen Pro-PSAs verschiedene physikochemische Eigenschaften haben, und das ist auf einer HPLC aufgetrennt. Da komme ich noch einmal. Hier ist das komplexe PSA und ein geringer Teil davon ist das freie PSA. Und das freie PSA besteht aus einem 39% oder etwa 40%igen Anteil vom Pro-PSA. Und dieses Pro-PSA teilt sich wieder ein in das 2, so wie wir es vorher gesehen haben, 4 und das 5, 7 Pro-PSA. Das 2-Pro-PSA hat einen relativ geringen Anteil. Wenn Sie sich noch aus der früheren Zeit erinnern, beziehungsweise wenn ein Patient ein PSA zwischen 4 und 10 hat, das ist noch nach den Hybrid-Deck-Werten ist das, also nach den alten Werten, so haben wir eine 25-prozentige Chance, dass dieser Patient ein Karzinomträger ist in der Prostata. Mit dem freien PSA können wir das etwas einschränken, da hier je niedriger der Quotient des freien PSA ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass auch ein Patient zwischen 4 und 10 ein Karzinom hat. Und je höher ist es, umso geringer ist es. Mit dem Pro-PSA, hier haben Sie wieder eine Receiver Operating Curve, da sehen Sie, dass das 2-Pro-PSA hier eine wesentlich höhere Spezifität und Sensitivität hat. Wir haben einen Wert von 0,77 auf der ROC-Kurve. Das heißt also, es ist gar nicht so schlecht für die Diagnostik oder für die Voraussage, dass der Patient ein Prostatakarzinomträger ist oder nicht. Da hier sehen Sie das wieder bei Werten zwischen 2 und 7. Und hier zwischen 2 und 10. Sie sehen hier, dass wir hier eine ROC in diesem Bereich bei 0,73 haben, im Vergleich zu PSA 0,52. Also das ist der Prozentsatz pro PSA, der ist etwas höher als das pro PSA reine. Und zwar berechnet sich, ich komme dann später noch drauf, aus PSA, freiem PSA und dem pro PSA. Und hier sehen Sie in den verschiedenen Bereichen, dass die ROCs unterschiedlich sind. Und im niedrigen Bereich haben wir, also zwischen 2 und 4, haben wir auch eine Sensitivität und Spezifität, ist aber natürlich geringer als bei den höheren Werten. Das Pro-PSA ist sicher ein sehr interessanter Parameter für die Zukunft. Ich habe diese Diapositive von Semeljov bekommen, der hier vor einer Woche gesprochen hat und uns das präsentiert. Also es sind zum Teil noch nicht einmal publiziert. Und hier ist etwas über die Probengewinnung, was natürlich für die, wenn man es bestimmen lassen möchte, sehr wichtig ist. Die Probe, wenn sie abgenommen wird, muss innerhalb von 3 Stunden abzentrifugiert werden. Nach der Blutabnahme längstens 3 Stunden stehen soll. Im Serum ist es haltbar etwa 48 Stunden. Also, ist hängen geblieben. Können Sie es weiterschalten, bitte? Hier sehen Sie, dass bei 4 Grad haltet es ungefähr 48 bis 3 Tage ungefähr und tiefgefroren ist es, so wie alle anderen Enzyme, für länger. Bitte weiter. Also das ist eben der Hinweis, dass man es relativ rasch zentrifugieren muss, aber dann nachher doch länger lagern kann, ein, zwei Tage. Das nächste Diapositiv, bitte. Und zwar ist das hier das sogenannte, das ist von der Firma Beckmann bzw. Semeljov entwickelte Prostata Health Index. Hier werden die 3 Faktoren, das 2-Pro-PSA, das PSA und das freie PSA hineingegeben. Und man sieht, und es soll eine Unterstützung sein zur Nachfrage, ob eben eine Biopsie notwendig ist oder nicht. Entschuldigung. Ja. Und hier sehen Sie, dass dieser Prostata Health Index doch ein bisschen höhere, also eine minimal höhere empfindliche und Sensitivität und Spezifität hat auf das Prostatakarzinom, also nicht besonders aussagekräftig. Und hier zum Schluss, das sind die Empfehlungen, die von Semeljov eben unterstützt werden, aber noch nicht wirklich publiziert sind. Wir machen bereits dieses dieses 2-Pro-PSA. Es ist leider Gottes noch sehr teuer, aber wir können es jederzeit machen. Und ich hoffe, dass noch einige Studien sein werden, sodass man wirklich auf die Wertigkeit, das sind jetzt nur prospektive Studien, das ist eine prospektive Studie, also im vorausschauende Studie, und es müssen noch eine Reihe von Untersuchungen notwendig, um das wirklich in der Routine einsetzen zu können. Danke.